Radio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Unser nächster Gast ist ein Künstler, dessen Beruf es eigentlich ist, sich andere Identitäten und Geschichten zu eigen zu machen, denn er ist Schauspieler. Doch jetzt hat er einen interessanten Weg gefunden, von sich und seinem Leben zu erzählen. Ein Leben, das in Brasilien begann und ihn über die Eifel schließlich auch nach Berlin geführt hat und das immer begleitet wurde durch Bücher. Zwischen Brasilien, Eifel und Berlin, das ist der Titel des literarisch-biografischen, autobiografischen Abends, mit dem wir ihn im Queer-Restaurant Das Hoven in Neukölln erleben können. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Stefan Hellwig. Hallo Stefan, welcome back, könnte man sagen, ne?
Ja, hallo Marion, hallo. Schön wieder da zu sein.
Ja, du warst im Dezember 24 hier, das war die vorletzte Sendung von Silke Super, hast du mir vorhin
genau
erzählt.
Ja, und die vorletzte Sendung, da war ich das letzte Mal hier.
Genau, über den Anlass werden wir auch nochmal sprechen, weil der ist interessant. Du hast da auch schon, das vielleicht, oder reden wir vielleicht darüber, Raven mit Long Covid hieß dieser Abend im Hau, ne, im Hebel am Ufer, der auch mit deiner Geschichte zu tun hat, also auch autobiografisch ist, weil du mit Long Covid zu tun hattest, hast. Darüber reden wir auch nochmal später. Was war das möglicherweise auch der Ansatz oder der Ausgangspunkt zu sagen, okay, ich kann eigentlich auch noch mehr über meine Geschichte erzählen, also mit meiner Geschichte quasi nach draußen gehen, nachdem du ja sonst Schauspieler bist.
Genau, also Raven mit Long Covid war die erste Möglichkeit, dass ich mich so künstlerisch damit auseinandersetzen konnte, und ich habe schon die ganze Zeit gesagt, ich würde das irgendwie gerne auf die Bühne bringen, ich wusste aber halt nicht wie, weil das alles alleine zu stemmen und daraus ein Stück zu machen, das wäre auch einfach zu viel gewesen, das zu stemmen. Und dann kam das wie so aus heiterem Himmel, dass das Hau einen Open Call hatte für Künstler, Künstlerinnen, die sich eben mit der Erkrankung Long Covid und ME/CFS, das ist diese chronische Form von Long Covid, auseinandersetzen wollen, initiiert von dem Künstlerkollektiv Showcase Beat Le Mot. Und ja, da habe ich dann etwas hingeschickt und wurde genommen. Und das war ganz großartig, das auf die Bühne zu bringen, weil eben mit Unterstützung geht das dann natürlich.
Ja, genau. Und das dann eben zu sagen, okay, das ist der eine Teil. Ich kann aber eigentlich auch ein bisschen mehr über meine Geschichte erzählen, und zwar über Bücher. Das ist jetzt quasi die Idee für diesen Abend. Erzähl mal über diese Idee. Also wie ist das zustande gekommen?
Genau, ein guter Freund von mir, der hat einen Kultursalon in der Eifel eröffnet. Ich muss dazu, du hast es eben so schön anmoderiert.
Du bist wieder zurückgekehrt.
Genau, ich bin wieder zurückgezogen in ein 400-Seelendorf, zurück in die Eifel. Und der Freund, der hat dort einen Kultursalon eröffnet, und er meinte, eigentlich wäre das total schön, Stefan, wenn du den eröffnen könntest als Schauspieler. Und dann habe ich kurz überlegt und dachte mir, naja, man könnte eine Lesung machen, und die Inspiration, wie ich das jetzt gemacht habe, die hatte ich. Ich war bei einer Radiosendung in Düsseldorf eingeladen, und da durfte ich quasi den Soundtrack meines Lebens mitbringen. Ich meine, Bettina Rust macht das auch auf Radio 1 so ähnlich.
Genau,
ne?
Genau, hörbar Rust.
Ja. Und das war sehr schön, und so entstand dann die Idee, naja, ich könnte ja eigentlich Literatur, die in meinem Leben wichtig war oder die mich begleitet hat, sei das zum Beispiel mein Opa, der auch nicht groß belesen war, aber eigentlich die erste Lyrik, die ersten Gedichte mir so mitgegeben hat, bis Literatur, die ich dann auch in der Kindheit, Jugend gelesen habe oder erst jetzt entdeckt habe, die aber genau Momente in meinem Leben, Stationen beschreiben. Und daher kam dann die Idee. Und dann, das war ein großes Geschenk, durfte ich wirklich 2-3 Monate viel lesen.
Ah, okay. Also das heißt, du hast die Bücher, die dich auch begleitet haben, nochmal wiederentdeckt?
Ich habe die nochmal wiederentdeckt. Ja. Ich habe wirklich jeden Abend, statt am Handy zu sitzen und zu scrollen oder mir eine Serie anzuschauen, habe ich dann wirklich die Bücher rausgekramt und habe wirklich sehr, sehr viel wiederentdeckt, wiedergelesen oder auch neue Bücher entdeckt. Ja.
Okay, also wenn man so zurückgeht, also reden wir erstmal über die Bücher, mit denen du aufgewachsen bist, die du wiederentdeckt hast. Also was war denn so deine, also wir werden jetzt nicht alle Bücher natürlich thematisieren können, aber wenn du, was war so das erste Buch, wo du, weil du sagst, dein Opa hat dir Geschichten und Gedichte vorgelesen, wo du bewusst selber gelesen hast, also wo du so eine bewusste Erinnerung hast, also der kleine Stefan liest.
Genau, also die erste Erinnerung, die ich hatte, das war tatsächlich, ich dachte, das wäre ein Gedicht von Joachim Ringelnatz. Das wird ihm aber immer zugeschrieben. Es ist so ein Arbeitergedicht und ich denke, mein Opa hat das entweder in der Zeit in der Gefangenschaft aufgeschnappt oder später, als er in der Zeche gearbeitet hat. Mit Arbeit ist es so auf Erden. Und dann daran anschließend Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland von Theodor Fontane. Das ist definitiv so meine erste lyrische Erfahrung, das erste Gedicht. Das
wie alt warst du da? Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt Kinderliteratur.
Ja, wie alt war ich da? Wahrscheinlich so 5 oder 6. Und ich erinnere mich dann, das war dann in Mechernich in der Eifel auf dem Friedhof. Mein Opa hat dann vorher Birnen versteckt an Tannenbäumen. Und das habe ich dann immer noch geglaubt, bis ich eben dann so 5, 6 war. Und dann war ich so, Moment mal, Opa, da wächst doch keine Birne. Das ist doch nicht... Er so, doch, doch, schau mal, das ist das Grab vom Ribbeck. Hier ist der begraben. Das habe ich dann noch anfangs geglaubt. Aber da konnte ich dann das Gedicht oder zumindest Teile davon schon auswendig wiedergeben.
Ah, okay. Das ist so schön, dir zuzuhören, weil du jetzt im Prinzip schon im Geschichtenerzählen bist. Also ist das auch so, wie der Abend dann funktioniert? Also
genau.
Du erzählst was und dann liest du wahrscheinlich die dazugehörige Literatur dazu?
Genau. Ich habe dann Literatur, die ich mir ausgesucht habe. Da lese ich dann Textstellen aus bestimmten Büchern, wo ich sage, das passt sehr gut und dann erzähle ich halt Anekdoten aus meinem Leben dazu.
Ah ja, okay. Wir gehen dann aber weiter, also weil es tauchen dann auch so Namen auf wie James Baldwin und Isherwood, Christopher Isherwood und so weiter. Also die wahrscheinlich Bücher, die du in deinem späteren Leben dann auch entdeckt hast, oder?
Die ich in meinem späteren Leben entdeckt habe und tatsächlich das Buch von James Baldwin, Giovanni's Room, Giovanni's Zimmer, das habe ich jetzt erst dafür entdeckt. So ein großartiges Buch aus den 50er Jahren spielt es ja. James Baldwin, ein afroamerikanischer Schriftsteller, der ja damals aus seinem Verlag geflogen ist, weil er eine Liebesgeschichte und nicht wie man meinen könnte jetzt der Skandal war, dass es zwischen zwei Männern war, sondern dass das zwischen zwei weißen Männern war. Und er als Afroamerikaner eine Liebesgeschichte zwischen zwei weißen Männern und nicht das, was man von ihm erwartet hat, eine afroamerikanische Story. Und dafür hat der Verlag ihn dann vor die Tür gekickt und er hat dann gesagt so, ich kann auch so eine Liebesgeschichte natürlich schreiben, jetzt erst recht. Ein ganz tolles Buch und eben das habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal gelesen. Aber Christopher Isherwood, das habe ich in meiner Berlin-Zeit, das muss so um 2009, 2010 im Zuge auch vielleicht meines Theaterwissenschaftsstudiums habe ich das dann irgendwann entdeckt. Und gestern war ich tatsächlich in Cabaret, hier im Tippi am Kanzleramt. Und Cabaret, das habe ich dann auch entdeckt. Das ist ja die, also Goodbye Berlin, Leb wohl Berlin, ist die Vorlage für das Musical.
Ja, okay. Und wenn du sagst, du hast Bücher, Literatur entdeckt jetzt für im Rahmen der Recherchen für diesen Abend, was war so für dich auch nochmal so eine Augenöffnung, also James Baldwin, ne? Also auch diese Geschichten wirst du wahrscheinlich erzählen. Du hast dir also auch den Hintergrund da nochmal erschlossen. Warum war das Buch damals, warum ist er rausgeflogen und so weiter. So vielleicht noch 1, 2 Sachen, wo du sagst, okay, die habe ich auch entdeckt und das ist für mich eine Entdeckung.
Also ich fand das wirklich faszinierend, weil für die Lesung in der Eifel habe ich alle Bücher, auch die Übersetzung, also auf Deutsch habe ich das gelesen. Und jetzt für Berlin, weil das Publikum auch ein bisschen internationaler ist, lese ich dann eben James Baldwin und Christopher Isherwood auf Englisch.
Ah, okay.
Und die Überraschung war aber wirklich, dass die neue Auflage von Giovannis Zimmer, also eine ganz tolle Übersetzung und wie zeitgemäß diese Sprache ist. Also das ist in den 50er Jahren, aber das liest sich genauso wie heute. Mhm. Und das war wirklich so eine super Überraschung, wie modern die Sprache ist, obwohl sie so alt ist. Also gerade bei James Baldwin.
Ja. Nun wird der Abend, ich glaube übermorgen ist es, ne? In das Hofen. Das ist ein Restaurant, ein queeres Restaurant, relativ neu, glaube ich, in der Pflügerstraße in Neukölln. Warum ist diese...
Genau, die gibt es schon seit ein paar Jahren.
Ach, gibt's
und
schon?
Jetzt
ah, okay.
Seit aber, glaube ich, so einem Jahr haben die eben diesen literarischen Abend eingeführt. Und da hat zum Beispiel auch schon Klaus Lederer gelesen, der hat sein Buch dort vorgestellt als letzter Gast. Und das hat sich einfach so gut ergeben, dass ich das dort zeigen kann. Und das ist auch irgendwie das Schöne an dieser literarischen Reise, weil ich jetzt nicht den Drang habe, unbedingt damit in der Buchhandlung oder hier zu lesen, sondern die Orte ergeben sich irgendwie. Also genauso wie das in dem Kultursalon in der Eifel war, jetzt mit dem Hofen, ein Ort, den ich auch sehr gerne unterstütze. Du hast es eben schon gesagt, ein Queer Space, aber eben ein schönes Café, Restaurant, die auch aber immer wieder Events dort veranstalten. Und dann geht es im Oktober nach Aachen und da werde ich von einer Cellistin begleitet.
Ah, also wie schön.
Die Lesung verändert sich auch immer so ein bisschen. Ich habe auch gesagt, in der Eifel, das war so ein bisschen die zensierte Version und jetzt in Berlin kommt auch ein bisschen die unzensierte Version.
Aha, hat das was mit der Prüderie von Gegenden zu tun oder so? Man sagt zensiert, unzensiert?
Du Marion, das könnte man ja annehmen, aber ich war super aufgeregt. Ich meine, ich kenne die Gegend halt dort, ich liebe die Eifel, ich liebe auch die Menschen, aber trotzdem dachte ich mir, naja gut, da kommt der stellvertretende Bürgermeister etc. Ich wusste überhaupt nicht, wie reagieren die jetzt, wenn ich da von einer unglücklichen schwulen Liebe zum Beispiel was erzähle. Aber das kam wirklich sehr gut an. Meine Eltern waren auch dort, aber eben vielleicht ist das nochmal jetzt hier in Berlin, wo ich auch 16 Jahre gelebt habe, geliebt habe, gefeiert habe, alles. Und das kann ich dann vielleicht auch nochmal, gerade in den Anekdoten geht mir das eine oder andere ein bisschen lockerer über die.
Ja, wir können jetzt natürlich nicht deine ganze Biografie durchdeklinieren. Da muss man zu deinem Abend kommen, übermorgen ins Hofen. Aber so ein bisschen, also ich habe vorhin eingangs gesagt, in Brasilien geboren. Du warst da exakt 2 Wochen alt. Du wurdest adoptiert von deinen Eltern, richtig?
Genau, ich wurde adoptiert und war auch wirklich nur 2 Wochen dort und bin dann, ja, mit der ersten großen Reise ging es dann über den Atlantik in die Eifel.
Das heißt, wenn man dich nach Heimat fragt, ist es die Eifel,
ja,
oder?
Also es absolut.
Ist, hast du dennoch irgendwie noch einen Bezug zu Brasilien? Also das ist, okay, da liegen meine Wurzeln.
Du, ich war 2012, da habe ich hier in Berlin studiert und habe mir das dann wirklich mal gegönnt, im Wintersemester nach Brasilien zu fliegen. Dort war dann gerade der Karneval noch in Rio. Und ich habe mir dann auch gesagt, naja, wie wird's halt sein? Vielleicht spüre ich das dann irgendwie mehr. Und witzigerweise dort war ich total der Deutsche. Ja. Also mir haben alle wieder gespiegelt, wie deutsch ich irgendwie bin. Und das fand ich dann auch so ganz witzig, das dann so zu merken. Aber ich kann dir jetzt nicht von der Verbundenheit oder dem magischen Moment, ich weiß, das sind meine Wurzeln, aber ja.
Aber dein Zuhause ist die Eifel, zu der du oder in die du zurückgekehrt bist nach 16 Jahren Berlin. Warum?
Das waren mehrere Gründe tatsächlich. Ich hatte Lust auf einen Tapetenwechsel, wie die Birke damals von Hildegard Knef, wie sie es gesungen hat. So hatte ich die Lust auf den Tapetenwechsel von Berlin. Ich hatte hier überhaupt keine medizinische Versorgung, also noch mal mehr damals mit dem Long-Covid-Thema auch. Mein Partner, der auch hier vorne im Publikum sitzt, der wohnt in Düsseldorf und das ist dann auch noch mal näher dran. Meine Eltern, die auch nicht jünger werden, also es waren wirklich so ganz viele Sachen, dass ich gedacht habe, doch, das waren wirklich auch schöne Jahre in Berlin, aber jetzt möchte ich noch mal was anderes haben und wirklich auch aufs Dorf und so ein, ja, wirklich Tapetenwechsel.
Ja. Stichwort Long-Covid. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Also du hattest eine relativ leichte Covid-Erkrankung und das ist dann aber quasi in diese schwere und langwierige Erkrankung umgeschlagen. Wie geht's dir heute eigentlich damit?
Jetzt heute geht es mir ganz gut. Es ist halt leider eine chronische Sache daraus geworden. Es ist eine super lange Odyssee an Ärzten und Ärztinnen, das sind meistens dann auch alles sehr teure Privatleistungen. Also es gibt ja keine wirklich wirksame medikamentöse Therapie, die greift. Man kann sehr viel ausprobieren, aber da ist man dann schon ganz schnell immer im vierstelligen Bereich, mal was auszuprobieren oder mal ein spezielles MRT oder so zu haben. Und so geht's halt auch den vielen anderen Long-Covid-Betroffenen. Also die Hoffnung ist, es gibt jetzt immerhin von der Bundesregierung den Plan gegen die postinfektiöse Dekade, wurde das genannt. Und da wären halt 500 Millionen Euro auf die nächsten 10 Jahre, also immer 50 Millionen Euro pro Jahr eben freigegeben, um die Therapieforschung, die ganzen Studien voranzubringen. Aber es ist sehr mühselig, es geht sehr schleppend, sehr langsam voran. Und es ist eine Frage von Glück, dass man an die richtigen Ärzte kommt, dass man die finanziellen Mittel hat, sich das leisten zu können. wie man genießt, aber da kann ich auch nicht für alle sprechen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Schwerstbetroffene, die eben nur in abgedunkelten Zimmern, in Betten leben können und die auch den Freitod wählen. Und das war in diesem Jahr, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber wirklich viele junge Menschen, die diesen Weg gehen mussten, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ja.
Es ist hart. Umso schöner, dass du, dass es dir besser geht und du so in der Welt bist, dass du auch arbeiten kannst, was wir nicht nur am übermorgen im Hofen sehen können, sondern auch bald, ich glaube auch nächste Woche oder ab August dann in der 5. Staffel von Doppelhaushälfte bist du dabei in einer Episode, ne?
Genau, die kommt am 14.8. ist sie auf ZDF Neo in der Mediathek abrufbar und dann ab dem 25.8. läuft sie im TV, ja, die 5. Staffel.
Genau, du kannst, glaube ich, nicht so viel spoilern, was deine Figur und deine Episode betrifft, aber ein bisschen?
Ja, also die Episode heißt Das Ende und da geht es dann auch um einen großen Weltuntergang, also das Ende, aber ja, mehr darf ich noch nicht verraten, aber ich glaube, es wird lustig. Wir haben am Donnerstag jetzt die Teampremiere, genau. Da bin ich darauf gespannt. Ich weiß jetzt nicht, es werden nur 2 Episoden gezeigt, es können nicht alle gezeigt werden intern, aber da werden wir dann schon mal reinblicken können und ja, ich freue mich riesig, dass ich dabei sein durfte und bin sehr gespannt, was dann dabei rauskommt.
Okay, mit diesem Cliffhanger, so sehen wir das jetzt, auf die 5. Staffel von Doppelhaushälfte, ist es dann auch das Ende unseres Gesprächs. Es war sehr, sehr schön, dass du bei uns warst und bitte gehen Sie in das Hofen in der Pflügerstraße in Neukölln und gönnen Sie sich diesen Abend mit Stefan Helwig. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank, Marion. Danke.